Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und mit Markus Blaschke sitze ich heute wieder vor Mikrofon. Und wir haben eine ganz spezielle Folge. Wir wollen nämlich einen kurzen pilzlichen Blick, einen mykologischen Blick auf die zurückliegende Fovita 2021 werfen, die forstwissenschaftliche Tagung, die wir auch beide als Vortragende letzte Woche absolviert haben. Und das war also eine ganz anregende und interessante Tagung, muss ich sagen, mit den üblichen Problemen, die ein digitales Format mit sich bringt. Aber es war trotzdem wahnsinnig spannend.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und ich kann nur bestätigen, also es gab wahnsinnig viel zu sehen. Wir haben gerade nochmal recherchiert, also es waren doch über 200 Vorträge, nämlich ganz genau waren es 260 Vorträge in 34 Sessions und also ein ganz reiches Angebot aus der forstwissenschaftlichen Forschung.
Ja, das war natürlich also eine sehr, sehr breite Palette an Themen. Und die mykologisch interessanten Themen, das waren vor allem hauptsächlich Themen, die sich um die Phytopathologie natürlich gedreht haben, mit so ein paar Ausreißern in andere Bereiche, die werden wir auf alle Fälle noch kurz vorstellen. Allerdings muss man sagen, dass alle phytopathologiebezogenen Vorträge irgendwie über verschiedene Sessions verteilt waren. Also es gab jetzt keine Spezialsession, in der alle diese Phytopathologie-Vorträge gelaufen wären. Insofern mussten wir jetzt auch für die Vorrecherche noch mal ein bisschen springen zwischen den Session-Aufzeichnungen. Aber wir wollen euch einfach ganz kurz einen Abriss geben. Was war Thema? Welche pilzlichen Erkrankungen waren Thema? Und was gab es da Mykologisches auf der Fovita so zu hören?
Ja, und dann wollte ich dich gleich mal fragen, weil ich konnte das gar nicht sehen. Da ging es ja auch um die Rußrinde am Berkerhorn. Was gab es denn da Neues?
Ja, genau. Also die Rußrindenkrankheit war so ein Thema, das gleich mit zwei Vorträgen und zwei Postern auf der Fovita vertreten war. Also man merkt schon, es beschäftigt die Leute. Und zwar gab es da einen Vortrag aus der LWF vom Enno Mager und einen Vortrag von Herrn Bien von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Da sind dann natürlich die größten Teile Deutschlands so geografisch mit abgedeckt. Und die LWF, also der LWF-Beitrag hat im Wesentlichen über die Verbreitung berichtet. Also nochmal kurz ein Rückblick. Also die Rußrindenkrankheit wird von einem Ascomyceten verursacht, Cryptostroma corticale. Der hat keine bekannte Teleomorph, also keine bekannte Hauptfruchtform. Und verursacht also eine Holzfäule mit und produziert also schwarze, rußartige Beläge. Also die Konidien sind sehr, sehr klein und können also auch Lungenentzündung hervorrufen. Die sind also können in die Lunge gelangen, wenn man die einatmet und dort allergische Reaktionen hervorrufen.
Was Besonderes ist ja auch noch, dass er die Rinde praktisch nutzt und seine Fruchtkörper unter der Rinde anlegt und dann platzen die ja auf und geben dann die Sporen frei. Und das machen ja auch viele andere Pilzarten, aber bei dem ist das halt ganz auffällig, diese Eigenschaft des Pilzes.
Ja, genau. Also ich habe es selber noch nicht gesehen. So draußen im Feld, muss aber recht spektakulär ausschauen. Also wirklich tief schwarz und rußig und auch relativ groß, diese Bereiche am Stamm. Was mir jetzt neu war, was ich gelernt habe, ist, dass dieser Pilz offensichtlich nur ein einziges Mal diese Sporen ausbildet und wenn das runtergewaschen ist, dann kommt da auch nichts mehr nach. Das ist in meinen Augen schon irgendwo eine relativ gute Nachricht, eigentlich so im Hinblick auf die Gesundheit der Menschen, die solche Bäume dann auch aus dem Bestand holen müssen. Allerdings fliegen diese Sporen wohl relativ weit. Ja, so wahnsinnig brandneues, also weiß ich gar nicht, also dieser Pilz ist vor allem auffällig in sehr warmen Gebieten, also 2018 erstmals im Raum Würzburg-Schweinfurt nachgewiesen mit mehreren Beständen und da hat die LWF also dann bonitiert und hat also festgestellt, dass diese Bäume, wenn sie mal erste Symptome zeigen, relativ schnell durch diese Bonitur-Skala bis zur letzten Stufe, also bis zum Totenbaum, voranschreiten. Also es gibt wenig Bäume in einem Bestand, der betroffen ist, die dann so in diesen Anfangsstadien lange bleiben. Und es scheint also keine Genesung zu geben. von dieser Pilzerkrankung. Und es gibt eine relativ eindeutige, also es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Jahresmitteltemperatur und dem Auftreten dieser Rußrindenkrankheit. Das fällt wohl dann auch zusammen so ungefähr mit dem Dürrejahr 2003. Also es gab dann wohl auch Jahre, die jetzt in Deutschland gar nicht so warm und trocken waren, aber in den umliegenden Ländern war das dann wohl auffällig und da ist der dann erstmals aufgetreten. In Deutschland ist der wohl im Raum Berlin, jetzt muss ich kurz nachschauen, schon 1964 gefunden worden, aber dann war wohl 40 Jahre Ruhe. Also es scheint einen ziemlich eindeutigen Zusammenhang dazu geben. Also ein sehr wärmeliebendes Pathogen. Was mir noch auffiel bei den Schlussfolgerungen in dem Vortrag, dass eine weite Verbreitung als Endophyt angenommen wird, das hat sich mir nicht ganz erschlossen, wo man das herleitet. Aber interessant in dem Zusammenhang war dann der Vortrag vom Herrn Bien von der NWRVA, der die Endophytengesellschaft von Bergahorn heißt, dann vorgestellt hat und Infektionsversuche. Die haben berichtet, dass sie in diesen Ahornheistern erstmal Cryptostroma corticale nicht endophytisch nachweisen konnten. Die haben häufig also Diaporte-Arten gefunden, zum Beispiel, aber auch weitere Arten, die als Endophyten bekannt sind, und haben dann eben Infektionsversuche mit Cryptostroma corticale und noch weiteren Pathogenen gemacht und konnten diese Pathogene dann auch nach 3 Wochen wieder reisolieren, also die Kochschen Postulate erfüllen. Und sie haben also festgestellt, dass Cryptostroma corticale die größten Nekrosen verursacht im Vergleich zu den anderen Pathogenen, mit denen sie gearbeitet haben. Und was ich ganz interessant fand, die haben einen Sprühinokulationsversuch gemacht, und zwar mit Bäumen, die verletzt wurden und mit welchen, die nicht verletzt wurden. Und sie haben tatsächlich in beiden Fällen Cryptostroma corticale aus diesen Pflanzen reisolieren können. Das heißt, der Pilz scheint irgendwie auch, wenn keine Verletzung vorliegt, irgendwie in diesen Baum zu kommen. Hast du irgendeine Idee, wie das geht? Also ich meine, mir fallen da auf Anhieb erstmal Lentizellen ein oder sowas.
Ja, aber es gibt so viele Verletzungen, dass wenn eine Knospe abbricht, das ist schon eine Verletzung für den Baum und kleine Zweige, die abbrechen. Und nach meinem Wissen sind das ja doch schon Stämmchen, die ja eine gewisse Stärke haben, die da befallen sind, und die müssen auf jeden Fall Astabbrüche und Ähnliches haben. Also da weiß ich nicht ganz genau. Also
1,5 bis 3 Zentimeter Durchmesser haben die angegeben. Also sind dann schon, ich glaube, 10 Jahre alt oder sowas. Also sie haben schon eine gewisse Dimension. Es ist natürlich immer schwierig dann, ne? Also vollkommen auszuschließen, dass da nicht so eine ganz kleine Öffnung ist.
Auf jeden Fall.
Ja, dann wenn du nichts weiteres hinzuzufügen hast zu Cryptostroma corticale?
Nee. Nein.
Okay, dann gehen wir weiter zum Eschentriebsterben. Das ist ja ein Dauerbrenner. Da gab es, muss ich kurz nachschauen.
Naja, auf jeden Fall ein Vortrag von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, wieder in Göttingen, von der Frau Peters. Und die haben dort eben größere Versuchsanlagen, und im Wesentlichen konnten die halt ja zeigen, dass das eben doch ziemlich weit voranschreitet, auch auf ihren untersuchten Flächen. Und was dort ein Schwerpunkt war, waren die neben den Triebschäden, den eigentlichen vom Eschentriebsterben, Hinweise darauf, dass sich eben auch im Stammfußbereich was tut, nämlich da sich Nekrosen bilden, und die wurden bonitiert, und die haben dann auch versucht, da Schadparameter oder Schadorganismen genauer zu analysieren, und ganz entscheidend kommt dann natürlich der Hallimasch dann vor. Bei ihren DNA-Untersuchungen haben die auch Nachweise vom Eschentriebsterben unmittelbar im Stammfußbereich nachgewiesen. Gut, ich wage es nicht ganz einzuschätzen, inwieweit da jetzt halt ja der Erreger des Eschentriebsterbens da alleine auftritt. Also das kann ich mir noch nicht wirklich ganz vorstellen.
Ja, dann gab es noch einen Vortrag zum Einfluss des Mikrobioms der Esche auf den Befall durch den Erreger des Eschentriebsterbens, und zwar vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, ZALF e.V. Die sind in diesem Frags for Future, Riesenverbundprojekt mit dabei. Und das war interessant. Die haben nämlich die Mikrobiome, also sprich die Endophytengemeinschaften, toleranter und anfälliger Eschen untersucht. Und ich klammer jetzt mal die Frage aus, wie sie also tolerante Eschen definiert haben und wo sie die her hatten. Aber ganz interessant war, dass sie zum einen also eine höhere Anzahl Taxa im Kernmikrobiom von toleranten Eschen gefunden haben als in dem von anfälligen Eschen. Und sie haben also 9 Gattungen identifiziert, die spezifisch waren für tolerante Eschen. Also das waren Bakteriengattungen. Ich müsste mir das nochmal anschauen, ob die jetzt auch Pilze mit erfasst hatten. Aber so wie es ausschaut, haben die sich vor allem Bakteriengemeinschaften angeschaut. Und dabei waren Gattungen dabei, die als Antagonisten gegen andere pilzliche Erreger bekannt sind. Also Lutemonas beispielsweise ist als Antagonist gegen Fusarium bei Banane bekannt. Chrysobacterium kennt man als Antagonisten gegen Phytophthora-Infektionen. Und die haben dann in vitro Antagonistentests, also sprich auf künstlichem Nährmedium, also auf Platte, gemacht mit verschiedenen Bakterienisolaten aus der Esche, und also gegen Hymenoscyphus fraxineus, und haben tatsächlich zeigen können, dass diese Bakterienstämme das Wachstum von Hymenoscyphus fraxineus inhibieren. Und die haben dann also Inokulationsversuche junger Eschen gemacht mit diesen verschiedenen Bakterienstämmen und haben dann tatsächlich, also die haben dann diese Eschen mit dem Eschentriebstermerreger infiziert. Und es war tatsächlich so, dass also die bakterieninokulierten Eschen das Ganze überlebt haben, während also die nicht bakterieninokulierten Eschen nach Ablauf des Experiments alle durch die Bank tot waren. Also ganz interessantes Experiment. Und die stellen also die richtigen Fragen, die natürlich einem dann gleich in den Sinn kommen. Nämlich also, ob diese inokulierten Bakterien persistent sind über eine längere Zeit. Also wenn man diese Bäume inokuliert, ob diese Bakterienstämme dort bleiben oder ob die mit der Zeit durch natürliche Endophytenbesiedlung verdrängt werden. Und ob sich das Mikrobiom langfristig in einer Population ändert. Und also ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Wir hatten das ja, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge diskutiert, wie die Perspektiven sind, wenn man also Baumschulmaterial beispielsweise gezielt mit antagonistischen Mikroorganismen inokuliert, ob das irgendwie erfolgversprechend ist. Also die versuchen sowas beim Eschentriebsterben. Und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, aber ganz, ganz interessanter Vortrag war das.
Mhm.
Ja, ich weiß, du bist da skeptisch.
Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen.
Ja, also war ein spannender Vortrag auf alle Fälle. Ja, dann die Buchen-Vitalitätsschwäche ist natürlich ein Riesenthema. Hast du den Vortrag von der Gitta Langer aus der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt gesehen?
Ja, habe ich. Und die Frau Langer hat eben insbesondere den Einfluss der beiden Trockenjahre versucht, in Verbindung zu bringen mit verschiedenen Erregern. Deckt sich auch teilweise mit Beobachtungen, die wir schon nach dem Trockenjahr 2003 in Bayern machen konnten. Also da tauchen dann eben so Pilze vermehrt auf, wie die Neonectria coccinea, gerade im Kronenbereich. Was neu ist, dass sie auch eine ganze Reihe von Botryosferia-Verwandtschaften dort beobachten konnte. Natürlich gab es auch Hallimasch. Und dann eine Beobachtung, die ich auch voll auf bestätigen kann, dass ein Pilz das münzenförmige Rindenkugelpilzchen Biscognauxia numularia jetzt vermehrt nach diesen zwei Trockenjahren 2018, 2019 zu beobachten ist, teilweise sogar noch an stehenden, lebenden Bäumen auftaucht, die eine Schwächung, eine Verletzung möglicherweise auch hatten und dann dort zu ganz massiven Weißfäulen eben führen kann. Und im Rahmen, glaube ich, das war von DNA-Analysen, gab es auch Spheropsis sapinea an einzelnen Rotbuchen, das zu dem Buchenkomplex im weiteren Sinne oder sagen wir mal zu der Vitalitätseinschränkung der Buche durch verschiedene Pilze, die es jetzt gibt. Und sie haben auch versucht, mit diesen Pilzen kleine Heister zu inokulieren und zu beobachten und dann auch zu reisolieren. In der Regel war es so, dass dann kleine Nekrosen entstanden sind. Bei einer Botryosphäria waren es sogar ein bisschen größere Nekrosen, die da beobachtet worden sind.
Wobei man, glaube ich, sagen muss, dass die bei 17 Grad und guter Wasserversorgung gehalten wurden, diese Pflanzen, ne? Also die wurden jetzt nicht unter Trockenstress gesetzt und haben wohl dieses Experiment auch alle überlebt. Und was ich mir noch notiert habe, ist, dass sie meistens Neonectria coccinea mit isoliert haben und davon ausgehen, dass der endophytisch eigentlich dauerhaft vorhanden ist. Ja. Genau, so, dann kommen wir zum Diplodia-Triebsterben. Das ist also ein Pathogen, das vor allem Kiefern befällt. Spheropsis sapinea, da gab es einen Vortrag von Herrn Muser von der LWF. Der hat sich, also die LWF hat sich angeschaut, wie die Durchseuchung oder der Befall in zugelassenen Erntebeständen der Schwarzkiefer in Bayern ist und haben also festgestellt, dass der relativ weit verbreitet ist. Also es gibt eine sehr hohe Durchseuchung dieser Bestände. Das ist ein Pilz, der auf Zapfen auch fruktifiziert. Das heißt, also man hat natürlich auf diesen heruntergefallenen Zapfen ein permanentes Inokulum. Und die haben also über 1600 Triebspitzen optisch bonitiert, also sprich auf Besatz mit pilzlichen Fruchtkörpern untersucht. Und die Gesundheit des letzten Nadeljahrgangs sich angeschaut und haben also eine eindeutige Korrelation zwischen dem Schädigungsgrad der Triebspitzen und dem Besatz mit Spheropsis sapinea Fruchtkörpern festgestellt.
Ja, damit bestätigen sich auch meine Beobachtungen so. Ich gucke schon immer seit Jahren, wenn ich irgendwo Schwarzkiefern stehen sehe, wie die so aussehen. Und ganz viele Schwarzkiefern, das fällt auf, die sehen nicht gut aus in Gärten oder Parkanlagen und zeigen auch einen Befall. Und ich habe da auch öfter schon mal dann Proben mir genommen und angeguckt. Und ganz typisch ist eben, dass man da die Spheropsis sapinea nachweisen kann. Also das ist also eine Bestätigung von den Beobachtungen, die wir schon seit Jahren bei der Schwarzkiefer eigentlich beobachten können. Und es scheint eben über die Herkünfte, die da bisher genutzt worden sind, also wirklich überall ein gleichmäßiger Befall fast zu sein.
Ja, und auch hier wieder ein wärmeliebendes Pathogen, ne? Also es zeichnet sich da durchaus ein Muster ab, dass gerade wärmeliebende Pathogene gerade massiv im Aufwind sind. Kommen wir zu Themen, die nicht mehr phytopathologischer Natur sind. Also es gab auch den einen oder anderen Vortrag, der sich mit Pilzen abseits der Phytopathologie beschäftigt hat. Das fand ich ganz interessant. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast dir da gerade noch einen Vortrag angeschaut in der Aufzeichnung zum Thema symbiotische Pilze von Ambrosia Beetles. Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, was genau sind eigentlich Ambrosia Beetles?
Naja, es geht da um Käfer, also mit Phytopathologie im weiteren Sinne hat das schon was zu tun und Entomologie. Das sind holzabbauende Käfer und in diesem Vortrag wurde das halt vorgestellt, dass die sich eben einbohren, wirklich ins Holz, also nicht wie der Borkenkäfer im Bastbereich leben, wo es auch viele Nährstoffe, gute Wasserversorgung gibt, sondern wirklich tief ins Holz reingehen. Und im Holz ist ja das Nährstoffangebot gar nicht so gut. Und diese Käfer, die nutzen dann entsprechende Pilzkulturen und Stämme, die sie dort sozusagen abweiden und züchten, wenn man das so will, um sich zu ernähren. Weil vom Holz alleine, das wäre nicht vom Aufwand so zielführend. Also das würde für die gar nicht gehen. Und da ist es ganz interessant, dass die sich mal angeschaut haben, was da so für Bedingungen herrschen im Holz. Und es ging da vor allem um Eiche, glaube ich. Und was sehr interessant ist und was die rausgefunden haben, ist eben, dass es dort eine Lockwirkung gibt auf die Käfer, die mit Alkohol zusammenhängt. Und die konnten beobachten, dass in vielen dieser Eichenhölzer ein Anteil von 2% Ethanol ist. Und dieser Anteil an Alkohol, der scheint wohl abschreckend zu wirken, in Anführungsstrichen für viele Pilzarten, also die Penicillium-Arten, die können da nicht so gut mehr wachsen. Und eben diese Ambrosia-Pilzarten, die wachsen da ganz gut und die Käfer können da eben ordentlich weiden und wiederum, wenn Bäume das ausstrahlen, dann fliegen die auch gezielt an.
Ja, das kennt man ja auch vom Fichtenborkenkäfer, ne? Also, dass der ganz gezielt angelockt wird von, ich weiß nicht, sind das Terpenoide? Genau, also das sind Substanzen, die vom Baum quasi produziert werden oder ausgedünstet werden, wenn der schon geschädigt ist. Und es funktioniert wie ein Lockstoff, ja. Also da die Borkenkäfer nehmen diesen Lockstoff wahr und registrieren. Also da ist ein Brutbaum ein potenzieller, der ist schon besiedelt, da ist noch Platz. Genau, ganz interessant fand ich bei diesem Vortrag auch, dass die festgestellt haben, dass diese Pilze, also Symbiosepilze von diesen Ambrosia Beetles, dass die in der Lage sind, Holz abzubauen. Also diese Ambrosia Beetles haben ihre Brutkammern ja im Xylem, also im Holz, nicht wie die Borkenkäfer im Phloem bzw. der Rinde. Und die haben sich also gefragt, wie schaffen es diese Käfer da überhaupt zu überleben? Und sie haben eben festgestellt, dass die Pilze erstens dort Holz abbauen in einem gewissen Maße und dass sie in diesen Brutkammern, in diesen Gängen Mikronährstoffe aufkonzentrieren.
Ja, das können Pilze ja eben sehr gut. Das wissen wir ja auch schon aus dem Boden eigentlich. Nichts anderes machen ja die Mykorrhiza-Pilze. Und warum sollen das die Holzzersetzer nicht auch können, ne?
Ja, genau. Also ein ganz interessantes System. Wir hatten das ja schon mal diskutiert im Zusammenhang mit den Ophiostoma-Arten, ne? Die machen ja was Ähnliches.
Genau, das ist was Ähnliches.
Ja. Jetzt habe ich doch noch gesehen, es gab doch noch einen Vortrag mit Phytopathologie-Bezug, nämlich strukturelle Analyse des pilzlichen und bakteriellen Mikrobioms von Pseudotsuga menziesii und Pseudotsuga sinensis.
Ja, das sind ja die Douglasien. Also Menziesii ist die klassische Douglasie, die wir aus Nordamerika her kennen und die auch in Deutschland ja weit verbreitet und häufig angebaut worden ist. Und die zweite Art, das ist ja eine Douglasie, die in China heimisch ist.
Genau, und jetzt muss ich kurz nachschauen, von wem der Vortrag war. Das ist natürlich jetzt peinlich.
Der kam von der TU Dresden,
Ah.
das kann ich ganz sicher sagen.
Genau, von einem Herrn Polster. Ganz interessanter Vortrag. Also die haben eine NGS-Analyse des Nadelmikrobioms gemacht von diesen Douglasien und haben über 400 Pilzarten gefunden, die dort endophytisch vorkamen, nicht mitgerechnet die Sequenzen, die sie nicht zuordnen konnten. Also die haben da auch so dieses klassische Pilz-NGS-Problem thematisiert, dass eben in den Datenbanken, die verfügbar sind, viele Pilzarten einfach nicht mit Sequenzen vertreten sind, dass man auch viele noch einfach noch gar nicht kennt. Da ist noch sehr, sehr viel unbekannt. Und ganz interessant fand ich bei denen, die haben festgestellt, also an den Douglasien haben wir die rostige und die rußige Douglasienschütte, und dass sie in den Nadeln, wo sie viele Sequenzen der rostigen Douglasienschütte zuordnen konnten, dass sie da sehr wenige Penicillium-Arten gefunden haben, und umgekehrt, wenn sie viele Sequenzen den Penicillium-Arten zuordnen konnten, hatten sie wenige Sequenzen, die der rostigen Douglasienschütte zugeordnet werden konnten. Das fand ich ganz interessant. Also die vermuten, dass es da eventuell eine Form von Antagonismus gibt zwischen diesen beiden Gruppen, und haben da jetzt also auch vor, weiter nachzuforschen. Sowas finde ich immer ganz, ganz spannend. Also es gibt ja letztlich zwei Möglichkeiten, wie so ein Antagonismus aussehen kann, ne? Also entweder der Antagonist produziert tatsächlich eine Substanz oder mehrere Substanzen, die wachstumshemmend wirken auf das Pathogen, oder es ist sowas wie eine Kolonisierungsresistenz. Das heißt, der Antagonist macht sich breit. Ja, also der besiedelt einfach die Zellen und macht sich so breit, dass das Pathogen keinen Platz mehr hat. Das sind im Prinzip so die zwei Grundmechanismen, die dahinter stecken können. Und also die Forschung dazu finde ich immer wahnsinnig spannend. Also ganz interessante Studie von der TU Dresden.
Ja, wo ich überrascht war, war ja auch, dass eben die rostige Douglasienschütte dort fast überall nachgewiesen wurde, also auch in den Küsten-Douglasien Nordamerikas. von denen wir bisher von den Beobachtungen rein okular von außen gesehen nur ganz, ganz selten mal wirklich Schäden haben durch die rostige Douglasienschütte. Aber als Endophyt scheint sie halt sehr, sehr weit verbreitet wirklich zu sein.
Hm.
Zumindest auf den Daten, die die untersucht haben. Das waren jetzt natürlich norddeutsche Douglasien, die die untersucht haben, aber nichtsdestotrotz.
Hm, ja. Also diese Studien zu Endophytengemeinschaften, die werden immer wichtiger und also stelle ich immer wieder fest, dass da immer mehr geforscht wird in dieser Richtung und dass man immer mehr feststellt, dass eine ganze Reihe von Pilzen, die dann als Pathogen in Erscheinung treten, dass die eigentlich endophytisch relativ breit vorhanden sind in den Pflanzen. Ganz, ganz interessant. Dann ein völlig anderes Thema. Und zwar gab es einen Vortrag von einer Dame, ich glaube von der TU München, ne? Und zwar zu pilzlichen, also Mycelium Wood Composites. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen soll. Also da geht es um letztlich um Baumaterial, das aus Pilzhyphen, die Holz zersetzen, geschaffen wird. Also man inokuliert Sägemehl oder Sägespäne mit einem holzabbauenden Pilz und lässt den also wachsen. Und diese Masse, diese Hyphen, die der dann aufbaut, diese Masse wird dann getrocknet und lässt sich also in verschiedenen Formen dann quasi anzüchten und lässt sich verarbeiten. Und da gibt es also eine Studie oder eine Arbeitsgruppe an der TU München vom Professor Philipp Benz, die sich damit beschäftigen. Und es gibt also aktuell in Berlin eine Ausstellung zum Thema Architektur mit solchen Baustoffen. Ganz interessant. Also da kann man auch so ein Haus, das aus solchen pilzlichen Baumaterial gebaut wurde, da kann man also buchen, da kann man eine Nacht drin verbringen. Ist also ganz, ganz toll. Und der Vortrag hat also vorgestellt, wie so ein Baustoff erzeugt wird, also wie das gezüchtet wird. Ich hatte das Gefühl, dass es ein Lackporling oder ein Zunderschwamm war. Ich weiß nicht, hast du den Vortrag gesehen?
Nee, ich habe den Vortrag noch nicht gesehen.
Okay. Also scheint gar nicht mal so aufwendig zu sein. Also der wird bei einer kuscheligen Temperatur, etwas über 20 Grad, glaube ich, wird das inkubiert, 3 Wochen, und dann ist das relativ gut gewachsen. Dann wird das nochmal eine ganze Weile getrocknet und kann dann weiterverarbeitet werden. Es ist so, dass dieses Material dann, wenn es runtergetrocknet ist, leider durchaus in der Lage ist, wieder Wasser aufzunehmen und dann natürlich einem pilzlichen Abbau ausgesetzt ist. Also der Pilz, der ursprünglich das Holz ersetzt hat, der ist dann abgetötet, aber wir haben natürlich in der Luft haben wir natürlich etliche Pilzsporen, also Schimmelbefall ist da immer möglich. Da bin ich gespannt, wie das die Forschungsgruppen lösen, wie sie also diese Baustoffe dann soweit resistent gegen Wasseraufnahme und pilzlichen Abbau machen können.
Ja, und zu guter Letzt muss ich noch auf einen Vortrag eingehen, den ich selber gehalten habe. Wir haben nämlich ja in einem Höhengradient noch geforscht gehabt und da verschiedene Artengruppen untersucht. Und was wir zeigen konnten, ist, dass Pilze doch im Rahmen von verschiedenen Höhenstufen gewisse Hinweise für die Bewirtschaftung zeigen können. Also wir hatten da im Vergleich 3 verschiedene Systeme. Ein System war Naturwaldreservate, ein System war buchendominierte, laubholzdominierte Wirtschaftswälder und ein System waren Nadelholz-dominierte Wirtschaftswälder, und die Pilze haben eigentlich so die höchsten Indikatorzeiger, waren die besten Indikatorzeiger, oder sagen wir mal, viele Pilze konnten da so Hinweise geben für diese Bewirtschaftungsform.
Ja, Pilze sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil forstlicher Ökosysteme, also von Waldökosystemen. Und ich muss sagen, was mir insgesamt auf der Fruvita gefehlt hat, das waren Vorträge zum Thema Mykorrhiza, das waren Vorträge zum Thema pilzliche Biodiversität. Also das fand ich ganz, ganz auffällig, dass da also irgendwie keine Vorträge eingereicht wurden. Und ich sagte ja am Anfang schon, also das ist keine Session zum Thema phytopathologische Problematik, auch im Kontext des Klimawandels gegeben hat, fand ich ein bisschen schade. Vielleicht bei der nächsten Fruvita wird man da eine extra Session einrichten und sich ein bisschen mehr mit Pilzen beschäftigen, weil es einfach ein integraler Bestandteil des Waldökosystems ist. Ja, damit sind wir schon am Ende, würde ich sagen.
Auf jeden Fall haben wir jetzt mal einen Eindruck hoffentlich geben können von dieser wirklich mächtigen Veranstaltung, die halt in ihrer digitalen Form ja auch was ganz Besonderes war für jemanden wie mich.
Ja, für jeden, glaube ich, definitiv. Es war also war ein ganz spannendes Format, also mit immer, ich glaube, 5 Sessions, die parallel liefen. Es hat natürlich den riesen Vorteil, dass man sich hinterher noch die Aufzeichnungen für eine ganze Zeit anschauen kann, also von den Sessions, in denen man nicht präsent sein konnte live. Aber nichtsdestotrotz, also ich hoffe ja, dass die FOVITA in 2 Jahren hoffentlich wieder live stattfinden kann und dass man auch mit den Leuten sich dann beim Mittagessen unterhalten kann. Und das hat so ein bisschen gefehlt. Also ich hoffe sehr, dass es in 2 Jahren wieder möglich ist. Ja, damit sind wir am Ende für diese Folge. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen einen guten Überblick bieten können über die mykologischen Themen auf der FOVITA. Und damit verabschieden wir uns und melden uns beim nächsten Mal wieder mit einem klassischen Pilzthema, würde ich sagen.
Genau, das ist eine gute Idee. Bis dann.
Bis dann.
Ciao.